HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Wir haben momentan eine offene Führungsfrage innerhalb der Union und die muss gelöst werden, weil sie die Menschen verunsichert. Und diejenigen wollen keine endlosen Debatten, sondern sie wollen eine klare Führung, die muss die Union liefern.
Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
Das neue Führungsduo der SPD muss auch über den Tag hinaus denken. Die müssen auch die nächste Bundestagswahl, wann immer sie ist, im Blick haben, aber auch die SPD zukunftsfähig positionieren.
Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt.
Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden. Ich bewerbe mich.
Wer denkt, dass es in einem Nebenamt zu machen ist, das macht man mal so mit, weil es die eigene Machtposition sichert, der irrt.
Das kann so nicht weitergehen und ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens in Deutschland noch 2 Jahre dauert bis Ende 2021.
Wenn es einfach wäre, dann hätten alle Parteien eine Führungsfigur, hinter der sich alle vereinen können, die überzeugt, ausgleicht und motiviert. Die zeigt, wo es lang geht, alles im Griff hat und trotzdem verschiedene Sichtweisen zu Wort kommen lässt. Haben sie aber nicht. Bei den Grünen läuft es mit der Doppelspitze momentan sehr rund, aber spätestens, wenn es um eine Kanzlerkandidatur geht, wird da eine Unwucht reinkommen. Ein Kanzlerinnen-Duo steht nicht zur Debatte. Die SPD versucht sich nun auch im Doppelspitzenmodell, kommt damit aber auch nicht zum gewünschten Neuanfang. Und bei der CDU scheint es eine Sehnsucht nach einer Person zu geben, die mal so richtig durchgreift. Annegret Kramp-Karrenbauer hat da ihren Rivalen Friedrich Merz noch nicht abschütteln können. Und zum Merkelschen Teflon-Prinzip, diesem meine Mimik verrät erstmal gar nichts, will auch keiner zurück. Mir nach, ich folge. Wie führt man eine Partei? So haben wir den Tag heute überschrieben. Die Grünen entspannen sich gerade nach ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Bielefeld. So viel Aufbruchstimmung, Elan und Unterstützung von der Basis findet man zurzeit in keiner anderen Partei. Kein Wunder, dass heute auf den meisten Tageszeitungen das derzeitige politische Traumpaar abgebildet ist. Annalena Baerbock und Robert Habeck, die grüne Doppelspitze, mit Blumensträußen in den Händen und beseelt von der Zustimmung ihrer Partei. Einer Partei, die sich nicht mehr mit Opposition und reinen Umweltthemen zufrieden gibt. Einer Partei, die nach Macht strebt. Sandra Schulz mit einer Zusammenfassung dieses Parteitags.
Eine der Botschaften, die die Grünen aus Bielefeld ins Land schicken wollen: Wir können auch Wirtschaft. Einen Green New Deal schlägt die Partei vor, den Umbau der sozialen Marktwirtschaft hin zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, so Parteichefin Annalena Baerbock.
Es braucht eine klimaneutrale Wirtschaft, um die Klimaziele zu erreichen und um wettbewerbsfähig zu sein. Und übertragen auf das 21. Jahrhundert braucht es das, um die Marke Made in Germany auch im 21. Jahrhundert erfolgreich in die Zukunft zu führen.
Für einen 35 Milliarden schweren Bundesfonds wollen die Grünen ran an die schwarze Null. Die Investitionen sollen in Bildung, Digitalisierung und emissionsfreie Mobilität fließen. Dafür soll die Schuldenbremse reformiert werden. Die europäischen Vorgaben ließen dafür Luft, so die Parteispitze. Nach einer knappen Abstimmung spricht sich der Parteitag auch dafür aus, das Bekenntnis der Länder zur Schuldenbremse zu streichen. In Bielefeld suchen die Grünen den Schulterschluss mit den Gewerkschaften. Als Gastredner spricht der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann. Weitere DGB-Prominenz wird herzlich begrüßt. Die Forderung nach einem Mindestlohn von 12 Euro ist beschlossene Sache. Und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter räumt ein, dass es ein Fehler war, nicht früher enger mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet zu haben.
Wir wollen regieren und wir müssen regieren. Denn es hat sich doch gezeigt, dass selbst wenn 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gehen, diese Bundesregierung nicht versteht, was zu tun ist. Und deswegen müssen wir es selbst machen. Aber dafür brauchen wir Verbündete.
In die Bepreisung von CO2-Emissionen wollen die Grünen ab dem kommenden Jahr mit 60 Euro pro Tonne einsteigen. Mit einem weiteren planbaren analogen Anstieg ab 2021, wie es heißt. Die Einnahmen daraus sollen in ein Energiegeld von zunächst 100 Euro pro Bürger fließen, das ebenfalls steigen soll. Und soziale Verwerfungen soll eine Kommission zu verhindern helfen, die die ökologischen und sozialen Folgen bewertet. Trotz des Bekenntnisses zur Marktwirtschaft warnt Parteichefin Baerbock vor einem blinden Glauben an den Markt.
Ja, es braucht auch Regeln. Ich meine, was ist das für eine Gesellschaft, wo es keine Regeln gibt? Ich frage mich manchmal, die jetzt gegen Regeln sind, wollen Anarchie oder was wollen die haben? Natürlich braucht auch ein Markt Regeln, damit das Ganze funktioniert. Und ja, das kann man auch Verbote nennen, wenn man sagt, gewisse Dinge gehören nicht auf diesen Markt.
Ja, das kann man auch Verbote nennen, wenn man sagt, gewisse Dinge gehören nicht auf diesen Markt. Die Grünen haben sich offenbar erholt vom Schock, als Verbotspartei wahrgenommen zu werden. Da ist ein neues Selbstbewusstsein zu hören, das keine Angst mehr davor hat, auch Verbote zu fordern, um zum Beispiel den Klimaschutz voranzutreiben. Helene Bubrowski ist Korrespondentin im Berliner Parlamentsbüro der FAZ. Frau Bubrowski, dieses Bekenntnis zu Regeln, Einschränkungen und Verboten, ist das auch den Erfolgen von Fridays for Future zu verdanken?
Ja, sicherlich hängt es auch damit zusammen, dass die Grünen jetzt in ihren Reihen Gruppen haben, die gerade beim Klimaschutz sehr großen Druck machen, was auch dazu geführt hat, dass die Partei in dieser Frage jetzt sehr konsequent ist, noch konsequenter ist, muss man sagen, als sie zum Beispiel damals bei den Jamaika-Verhandlungen waren. Die Grünen haben beim Thema Klimaschutz die höchsten Kompetenzwerte von allen deutschen Parteien. Trotzdem, wenn man genau hinhört, hört man aber auch, dass sie nicht als Verbotspartei wahrgenommen werden wollen, auch nicht bei diesem Thema, sondern sie haben ja auch ein deutliches Bekenntnis zur Marktwirtschaft. Das hat Robert Habeck am Wochenende abgegeben. Und sie sagen, wir müssen eben auch die Wirtschaft und den Umweltschutz zusammenbringen. Und mein Eindruck ist, dass sie hin und wieder mal das Wort Verbot fallen lassen, um eben auch die Basis und die besonders klimabewegten jüngeren Parteimitglieder von Fridays for Future zufriedenzustellen.
Bisher ist der Erfolg der Grünen stark gekoppelt an diese Klimadebatte. Nun haben sich die anderen Parteien da ja inzwischen auch besser aufgestellt und die Grünen haben verstanden, dass sie sich wiederum ebenfalls besser aufstellen müssen, um sich regierungsfit zu machen. Deshalb diese Themen aus der Wirtschaft, wie die Erhöhung des Mindestlohns und das große Thema bezahlbarer Wohnraum. Ökologie und Ökonomie sollen verzahnt werden. Funktioniert das schon? Werden die Grünen schon für mehr als für Klimaschutz wahrgenommen?
Ja, es ist ja so sehr interessant, wie Sie sagen, jetzt wo Klima in aller Munde ist, setzen die Grünen an ihrem Parteitag nur ganz bedingt aufs Klima und vor allem auf Wohnen und Wirtschaft. Das ist jedenfalls kann man sagen, eines ihrer großen Ziele, sich da nicht diese Klientelpartei zu sein, die auf ein Thema verengt ist. Inwiefern das gelingt, inwiefern sie in diesen Themen wirklich auch durchsetzungsstark sind, ist jetzt derzeit als Oppositionspartei immer schwer zu sagen.
Aber man stellt sich auf jeden Fall breit auf. Dieser Wille zur Macht, der ist ja wichtige Voraussetzung und der scheint bei den Grünen wirklich entflammt zu sein. Sie wollen Gestaltungsmacht beanspruchen, das sagt zum Beispiel Ricarda Lang. Und Winfried Kretschmann drückt es ganz simpel aus, Grüne müssen führen, sagt er. Ist es dieses gemeinsame Ziel, das plötzlich erreichbar scheint, dass die Partei so zusammenschweißt? Oder woran liegt es, dass die Parteiführung alles so gut im Griff hat?
Ja, das ist interessant. Das sind tatsächlich auch von Robert Habeck und Annalena Baerbock geht, glaube ich, vor allem dieses Signal aus, wir wollen gestalten. So haben sie es noch vor einem Jahr gesagt und jetzt sagen sie ganz klar, wir wollen führen, wir wollen regieren, wir wollen auch möglicherweise, so haben sie es zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber das ist doch deutlich zu vernehmen, vom Kanzleramt aus führen. Das ist natürlich für eine Partei, die ursprünglich gegründet wurde als Antiparteienpartei, die so ein bisschen der Stachel sein wollte, die anderen Parteien vor sich hertreiben wollte, die ein bisschen unbequem sein wollte, eine komplett neue Rolle. Jedenfalls ist die Vehemenz, mit der das jetzt vorgetragen wurde, neu. Die große Frage wird sein, inwiefern die Basis das auf Dauer mitmacht. Jetzt stehen sie hinter diesem Kurs, was man ja an den hohen Zustimmungswerten gesehen hat. Baerbock und Habeck wurden ja beide mit über 90% wiedergewählt. Aber es gibt eben auch schmerzhafte Prozesse, die damit einhergehen. Wenn man regieren will, muss man Kompromisse machen, kann man nicht in allen Fragen konsequent bei der Linie der eigenen Partei oder gar der eigenen Basis bleiben. Es bedeutet eben auch, sich die Frage zu stellen, wer wird denn Spitzenkandidat? Das heißt, die Grünen müssen mit alten Prinzipien brechen, dass es immer eine Doppelspitze gibt, einen Mann und eine Frau. Letztlich wird auch eine der großen Herausforderungen sein, die Neumitglieder zu halten und ihnen das zu geben, was sie fordern. Das ist vor allem der Ruf nach mehr Wissenschaftlichkeit, was bei den jungen Fridays for Future bewegten Neumitgliedern der Fall ist, ohne gleichzeitig die Alten zu vergrätzen, die vielleicht ganz andere Vorstellungen haben. Winfried Kretschmann hat das ganz schön gesagt. Wir haben nicht mehr nur eingefleischte Ökos in unseren Reihen. Also müssen die Grünen ganz im Sinne des Vollsortimenters, des politischen Vollsortimenters, eben Politik für alle machen, auch für und alle ihre Mitglieder ansprechen.
Ja, und das ist eine große Aufgabe, denn diese grüne Basis ist ja sehr inhomogen. Das geht von ganz links bis fast schon bürgerlich. Kann das überhaupt gelingen?
Wenn es allen gut geht, funktioniert das. Die Frage ist natürlich nur, was passiert, wenn es mal nicht mehr so gut läuft, wenn eine Wahl mal voll daneben geht oder auch wenn sich die Themen, die aktuell wichtigen Themen, wenn sich das verändert, möglicherweise sollten wir tatsächlich in eine Rezession hineinschlittern, wird das Klimathema sicherlich nicht mehr so wichtig sein. Und dann könnte die Lage schon anders aussehen. Und dann ist auch zu erwarten, dass das Murren wieder größer wird, gerade in den Reihen der Basis, die ja bei den Grünen durchaus lautstark ist. Und die auch ein großes Selbstbewusstsein hat, was man ja jetzt auch am Parteitag gesehen hat. Es gab über 1000 Änderungsanträge von Seiten der Basis. Die wollen eben schon auch ein Wörtchen mitsprechen. Und da ist eben noch nicht bei jedem angekommen, dass es jetzt erstmal darum geht, die Macht zu erlangen.
Aber momentan funktioniert es. Führung mit breiter Zustimmung bei den Grünen. Danke, Helene Bobrowski vom Parlamentsbüro der FAZ. Wie führt man eine Partei, ein Land, ein Volk? Darüber haben sich Menschen zu allen Zeiten Gedanken gemacht. Auch schon im 15. und 16. Jahrhundert Niccolò Machiavelli. Gewidmet ist seine Schrift der Fürst Lorenzo Medici, den damals eigentlichen Herrscher von Florenz. Machiavelli wollte ihm mit seiner Schrift helfen, wahre Größe zu erlangen.
Wenn eine Regierung daran geht, von einer gemäßigten bürgerlichen Ordnung zu einer unumschränkten Herrschaft überzuspringen, so gerät sie immer in Gefahr. Denn Machthaber üben die Gewalt entweder persönlich oder durch Beamte aus. Im letzteren Fall ist ihr Regiment immer schwächer und gefährdeter, da sie allein vom guten Willen jener Bürger abhängen, die zu Beamten eingesetzt worden sind. Diese können ihnen besonders in widrigen Zeiten mit großer Leichtigkeit die Regierung entreißen, indem sie sich offen gegen sie wenden oder ihnen den Gehorsam verweigern. Für den Herrscher ist es nicht der richtige Zeitpunkt, in der Gefahr die unumschränkte Herrschaft an sich zu reißen. Denn die Bürger und Untertanen, die gewohnt sind, von den Behörden die Anweisungen zu empfangen, werden seinen Anordnungen in Zeiten der Bedrängnis nicht gehorchen. Er wird in unsicheren Zeiten immer Mangel an Leuten haben, denen er vertrauen kann. Er kann sich auch nicht auf seine Erfahrungen in ruhigen Zeiten verlassen, wo die Bürger die Regierung brauchen. Da drängt sich jeder zu ihr, jeder macht Versprechungen, jeder will für sie sterben, solange der Tod nicht droht. Doch in widrigen Zeiten, wenn die Regierung die Bürger braucht, da finden sich nur wenige. Diese Erfahrung ist umso gefährlicher, als man sie nur einmal machen kann. Daher muss sich ein kluger Herrscher darüber Gedanken machen, welche Maßnahmen nötig sind, damit seine Bürger immer und unter allen Umständen den Staat und ihn brauchen. Dann werden sie ihm immer ergeben sein.
Mir nach, ich folge. Wie führt man eine Partei? HR2 Kultur der Tag. Erst sah es ja so aus, als ob die SPD aus der Not, also aus ihrer Führungslosigkeit, eine Tugend machen könnte. Nachdem die Partei Andrea Nahles auf rüdeste Art vertrieben hatte, war der Plan, wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden. Endlich Ruhe unter die Genossen bringen. Der zerstrittene Verein vereint durch basisdemokratische Auswahl ihrer Führung. Aber das Endlosverfahren mit zwanghafter Verpaarung von Kandidaten und Kandidaten Kandidatinnen und Regionalkonferenz nach Regionalkonferenz ermüdet nicht nur die potenziellen Wähler, die die SPD ja so gerne wieder hätte, sondern auch so manchen in der Partei. Georg Schwarte über den Stand der Dinge, den Saskia Esken von einem der verbliebenen Paare in der Stichwahl so beschreibt.
Jetzt ist es tatsächlich an den Mitgliedern, wer führt die SPD und wohin? Das Vertrauen in die Hände der Mitglieder zu legen, das ist schon ein starkes Stück.
Ein starkes Stück, dieser SPD wohl auch. Saskia Esken jedenfalls will ein starkes Stück dieser SPD oder das, was noch da ist, führen. Zusammen übrigens mit ihm hier, 67, Ex-Finanzminister, Steuer-CD-Käufer und Robin Hood der Jusos, Norbert Walter Borjans, kurz Novabo, eher links, eher alte Sozi-Schule.
Wenn man den Markt laufen lässt und sagt, das Beste, was die Politik machen kann, ist sich ziemlich zurück, dann weiß man hinterher von allem den Preis, aber von nichts den Wert.
Esken Novabo, das ist die linke Ecke, Team 1. GroKo-skeptisch, Markt geht so. Klimapaketchen-Kritiker sind sie auch noch.
Und ich finde ja auch nicht schlecht, wenn wir einen ersten Schritt machen. Ich finde nur richtig, dass wir Sozialdemokraten...
Schon mal wieder was nicht schlecht.
Schon mal wieder was nicht schlecht. Das ist Olaf Scholz. Der findet derzeit eigentlich eine ganze Menge schon mal wieder nicht so schlecht. Vor allem sein Team. Clara Geiwitz, Olaf Scholz, rechte Ecke. Eher GroKo-Fortsetzungsfans, eher Kopf, weniger Herz. Dass die Sozis gerade trotz oder wegen der GroKo, trotz oder wegen Olaf Scholzens schwarzer Null und trotz oder wegen des Klimapakets bei 15% liegen. Olaf Scholz sagt, na und, wählt die rechte Ecke, Team 2 und dann wird es was.
Ich kandidiere zusammen mit Clara Geiwitz vor den Vorsitz, weil ich mir und uns zutraue, dass wir das ändern. Sonst hätte das ja keinen Sinn. Wir machen es genau deswegen.
So ist er. Trockene Analyse, sein Markenkern Clara Geiwitz, 43, Landespolitikerin aus Brandenburg, auch eher Kopfmensch.
Die SPD, das ist die Partei an meiner Seite, die mir hilft, wenn ich Probleme habe.
Nun aber hat die SPD selbst derzeit eher Probleme, 15% und keine Führung. Ab heute können 426.000 SPD-Mitglieder das ändern. Die Wahl Team linke Ecke oder Team rechte Ecke. Clara Geiwitz jedenfalls sagt, mehr Wahl geht nun wirklich nicht.
Die Unterschiede zwischen den Teams sind glasklar geworden. Wir haben unterschiedliche Prioritäten, unterschiedliche Ansätze, aber auch unterschiedliche Stile. Nicht zuletzt auch unterschiedliche Köpfe.
Ja, die Köpfe. Novabo, zuletzt eher derjenige, der sagte, Inhalte und Köpfe schwer zu trennen. Sollte übersetzt heißen, dieser Scholz stehe für weiter so. Glaubwürdig? Ihm würden die Leute an der Wursttheke beim Metzger zuraunen, der Scholz und glaubwürdig?
Dass es da Skepsis gibt und dass die Skepsis mit handelnden Personen auch in der Vergangenheit zu tun hat. Ich meine, wenn ich das nicht transportiere, dann habe ich ein wesentliches Argument ausgelassen.
Er hat es jetzt mal gesagt. Und Olaf Scholz hat auch was gesagt, was für ihn SPD ist und sogar das Wort emotional kam vor.
Und wir sind, das ist ganz tief und emotional in mir drin, die einzige Partei in Deutschland, die dafür steht, dass auch jeder den gleichen Respekt bekommt.
Sogar amtierende Vizekanzler und Finanzminister und SPD-Vorsitzendenkandidaten wie Olaf Scholz. Saskia Esken wiederum findet, Respekt in Ordnung, aber was die GroKo angehe, müsse man mit der Union reden und zwar ziemlich bald.
Wann kommt der Moment, dass wir mit der CDU-CSU darüber verhandeln, ob in einer zweiten Hälfte der Legislatur die Einführung einer Vermögensteuer möglich ist, die Einführung einer höheren Einkommensteuer für die Spitzenverdiener möglich ist?
Wenn es nach dem Team rechte Ecke Scholz-Geiwitz geht, kommt der Moment gar nicht.
Also ich würde da immer sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, weil in diesem Koalitionsvertrag haben wir noch unglaublich tolle Projekte.
Das tollste Projekt aber für die SPD, die Aktion Vorsitzendensuche, Stichwahl ab heute bis zum 29. November. Oder wie Saskia Esken sagt,
das Vertrauen in die Hände der Mitglieder zu legen, das ist schon ein starkes Stück.
Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ein starkes Stück, aber so furchtbar stark ist das Vertrauen offenbar nicht. Bisher ist jedenfalls das Interesse an den Wahlen innerhalb der SPD recht schwach. Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegel. Wie bewerten Sie die Führungssuche bei der SPD? Beginnen wir mal mit dieser Pärchenbildung. Lauter Paare hatten sich ja zur Wahl gestellt. War diese Pärchenbildung der Versuch, das grüne Erfolgsmodell zu kopieren?
Ja, ganz unbedingt. Also von den Grünen lernen heißt jedenfalls im Moment in Umfragen siegen lernen. Von 18-26%, die Grünen bieten da alles. Und es ist ja auch ein fulminantes Paar, das sich da gefunden hat. Die lassen einander Raum, die gewinnen beide und sie gewinnen auch bei den Grünen an Sympathien, was wahrlich nicht immer leicht war früher. Und heute stehen sie da und haben sogar Programme, wissen was über Investitionen, Wirtschaft, über Bildung, nicht nur Klima. Na, das macht die anderen, ich will nicht sagen neidisch, aber begehrlich.
Also das ist das Erfolgsmodell der Grünen, da funktioniert diese Paarung, aber bei der SPD hat man nicht ganz so ein gutes Gefühl, oder?
Nee, wir befinden uns im Tag 77 der Suche nach einem Parteivorsitzenden und einer Parteivorsitzenden. 77, 23 Regionalkonferenzen in 38 Tagen. abgesehen davon, dass es ermüdend ist, hat durch selbst Livestream nicht wirklich die ganze Partei Anteil genommen. Und das muss man sich mal vorstellen, obwohl die SPD in einer existenziellen Krise ist. Sie steht am Abgrund und nicht alle haben sich dafür interessiert oder interessieren können. Es konnten ja nicht alle zu diesen Veranstaltungen kommen, das ohnehin nicht, aber auch der Livestream, der angeboten wurde, sagen wir mal, und das ist jetzt wirklich gut gerechnet, 100.000 hätten sich dafür interessiert. Die SPD hat Präter Propter 426.000 Mitglieder. Am Ende haben in der ersten Runde gut 53% abgestimmt. Von diesen 53% haben 22,7% für die ersten, also Geiwitz-Scholz, und für die zweiten 21% gestimmt. Auf 100% umgerechnet ist das ja unfassbar wenig. 22,7% von 53% sind umgerechnet, sagen wir mal, auch freundlich gerechnet, 12% auf 100. Und das bei einer Partei, die eigentlich alle Mann, alle Frau auf die Beine bringen muss, um sich zu vergewissern und zu sagen, wir wollen das schaffen. Was heißt das? Es ist nicht unbedingt ein Vertrauensbeweis, sondern ein Misstrauensbeweis. Oder aber die Partei hat in weiten Teilen schon aufgegeben oder fängt an, sich selber aufzugeben.
So klingt das gerade, ne? Als wäre es quasi egal, wer sie führt, das wird eh nichts mehr. So dieser Grundgedanke schimmert dadurch.
Ja, und jetzt gucken wir uns die Paarung an. Diejenigen, die sie hätten haben sollen oder hätten haben müssen oder vielleicht auch hätten haben können, wenn alles gut gelaufen wäre. Also, Franziska Giffey kam nicht in Frage. Sigmar Gabriel, der bei den Nicht-Funktionären, aber bei den an der Parteibasis immer noch ein interessanter Name ist, nicht dabei. Auch Manuela Schwesig aus guten Gründen nicht dabei. Malu Dreyer, der Liebling der Partei, aus guten Gründen nicht dabei. Aber alle diejenigen, von denen man denkt, Mensch, die müssten aber doch jetzt die Partei führen. Unbedingt die Partei führen, weil das Sympathieträger und erfolgreiche Minister sind, die sind nicht dabei. Stattdessen Olaf Scholz. Nichts gegen die fachliche Qualifikation von Olaf Scholz, aber sein Humor außerhalb Hamburgs ist jetzt mal nicht so richtig verstanden. Das Zweite ist, ihm hängt immer noch an, dass er die Agenda 2010 durchgebracht hat. Damals wurde er Scholzomat genannt wegen seines technizistischen Sprachstils. Und jetzt kommt er und zieht die letzte Karte und sagt, naja, ich will auch Kanzlerkandidat werden. Das war mir völlig klar, dass er das tun würde. Denn kein anderer ist so bekannt, dass man ihm überhaupt zutrauen könnte, Kanzlerkandidat zu werden. Sie verstehen? Also,
aber es ist interessant, wie Sie das jetzt auch beschreiben. Das ist jetzt Olaf Scholz. Aber Olaf Scholz ist ja nicht alleine angetreten, sondern im Duo mit Clara Geiwitz. Was ist denn mit den Frauen? Waren die nur schmückendes Beiwerk?
Nein, nicht nur, aber es ist schon auch schwierig. Also Clara Geiwitz ist eine sehr kluge Politikerin, aufgebaut im Übrigen, entdeckt von Matthias Platzek, der ja auch mal der Liebling und Vorsitzende der Partei war. Aber sie hat jetzt gerade ihr Landtagsmandat verloren und ist auch nicht, weil die Partei sie so nicht mochte, so sehr nicht mochte, nicht über die Landesliste in den Brandenburgischen Landtag eingezogen. Heißt, das ist eine nicht ganz einfache Paarung. Wiewohl alle sagen, dass Clara Geiwitz das in jedem Falle könnte und das will ich auch gerne unterschreiben. Aber sie ist auch auf ihre Art und Weise jetzt eher keine Menschenfängerin oder nicht als solche bekannt geworden.
Und dass man jetzt Walter Borjans nicht unbedingt auf dem Schirm hat, ist auch ja verständlich, weil er ja eigentlich schon in den Ruhestand gehen wollte. Also da ist es mit dem Aufbruch auch nicht weit her, wenn diese Personalien jetzt an der Spitze stehen in der SPD.
Ja, nun muss man immer Benefit of the Doubt einbeziehen, dass Menschen sich entwickeln und dass Menschen Ideen entwickeln. Und beide Paare natürlich, wenn sie denn im Amt sind, nochmal tief Luft holen können und auch müssen, um der Partei etwas zu vermitteln, dass es sich lohnt, für sie zu kämpfen, in ihr zu arbeiten und mit ihr verbunden zu sein. Denn im Moment ist es ja so, nehmen wir die Umfragen von 14 bis, das wäre jetzt sehr freundlich, 18%. Was nicht wahr ist, aber sagen wir mal 14% ist manchmal schon schwierig zu begründen, aber sagen wir 14-18% hat natürlich Walter Borjans Recht zu sagen, braucht eine solche Partei wirklich einen Kanzlerkandidaten? Braucht sie das wirklich? Mit 14-18, selbst 18% ist die Gefahr, um es ironisch auszudrücken, den Kanzler zu stellen, gering.
Aber da hat ja Olaf Scholz gleich reagiert und hat gesagt, also wer jetzt gar keinen Kanzlerkandidaten mehr nominiert, wer das tut, der macht die SPD klein und das habe die Sozialdemokratische Partei nicht verdient.
Ja, das hat sie nicht verdient, das ist wahr. Aber sie hat es, sagen wir so, selbst herbeigeführt, das ist das eine. Das zweite ist, es ist vielleicht auch ein Akt der Demut, dass die Partei, und das ist ja nicht verwerflich, spitz Spitzenkandidaten sucht. Einen oder zwei Spitzenkandidaten, die die Partei dann eben auch repräsentieren.
Wir haben ja auch schon gehört, die Grünen haben sich die Gewerkschaften mit ins Boot geholt. Die waren gut vertreten auf dem Parteitag der Grünen. Oh. Die Gewerkschaften und die SPD, das war ja klassischerweise immer die Verbindung. Wie ist denn die SPD da aufgestellt, um zu verhindern, dass ihr diese Kernkompetenz auch noch völlig abhanden kommt?
Ja, nun wollen wir nicht nur schwarz malen oder ganz tief dunkelrot. Natürlich ist es so, dass die Sozialdemokraten eher bei den Gewerkschaften verankert sind und dass ja viele Gewerkschafter auch Sozialdemokraten sind. Aber selbst die fangen an zu verzweifeln. Die suchen jetzt die Menschen, von denen sie glauben, dass sie ihnen helfen können, sozialliberale Ideen durchzusetzen. Denn dass die Grünen jetzt nur noch links wären, kann man ja auch nicht behaupten. Übrigens eine Chance, und deswegen ist es so ganz kompliziert zu sagen, die SPD darf nicht nach links rücken. Das ist so ganz kompliziert. Die SPD muss vor allem soziale Gerechtigkeit repräsentieren, das soziale Gewissen der Nation sein. Ist das jetzt links? Sage ich nein. Die CDU versucht es auch. Dennoch ist es so, dass die Sozialdemokraten vermeintlich damit nach links rücken. Ich sage nein, das ist keine Korrektur. Das ist eine Korrektur, sagen wir so, der gesamten deutschen Politik. Natürlich sieht es aus, als ob es uns allen gut ginge. Aber wenn man genau hinguckt, dann geht es den Reichen immer besser und den Ärmeren oder denen, die nicht so viel Geld verdienen, eher schlechter. Und das muss ausgeglichen werden. Da muss die SPD glaubwürdig sein, weil sie da ihre größte Glaubwürdigkeit hat, wenn sie die noch hat.
Wenn sie
und deswegen ist es nicht links, nicht notwendigerweise links.
Also es ist nicht leicht, nicht schwarz zu malen, wenn wir über die SPD sprechen. Stefan Andreas Kastorf vom Tagesspiegel, danke für die Einschätzungen. Die Suche nach den fähigen Führungspersonalien. Was sagt der berühmte Staatsphilosoph Niccolò Machiavelli dazu? Wir hören einen weiteren Auszug aus seiner Schrift »Der Fürst«.
Nach der Eroberung der Romagna sah Cesare Borgia, der Herzog, dass diese von unfähigen Herren beherrscht wurde, die ihre Untertanen mehr ausgeplündert als in Zucht gehalten und diesen nur Anlass zur Uneinigkeit und nicht zur Einigkeit gegeben hatten. Deshalb machten sich in diesem Land Räubereien, Händel und jede Art Gewalttat breit. Er hielt es für nötig, dem Land eine gute Regierung zu geben, um es wieder zu befrieden und seiner herrscherlichen Gewalt gefügig zu machen. Daher setzte er Herrn Ramiro de Orco, einen grausamen und schnell zupackenden Mann, als Statthalter mit weitestgehenden Vollmachten ein. Dieser stellte in kurzer Zeit Ruhe und Einigkeit wieder her und erwarb sich dadurch den besten Ruf. Bald darauf hielt der Herzog solch außerordentliche Machtbefugnisse nicht mehr für angebracht, da er fürchtete, sie könnten zu Hass führen. Er setzte nun im Land eine Zivilverwaltung mit einem hervorragenden Präsidenten ein, bei der jede Stadt ihren Fürsprecher hatte. Da er erkannte, dass ihm die bisherige Härte bei manchen Hass eingetragen hatte, wollte er, um sich beim Volk von jedem Verdacht reinzuwaschen und es wieder ganz für sich zu gewinnen, zeigen, dass etwa begangene Grausamkeiten nicht auf ihn zurückzuführen seien, sondern auf den bösartigen Charakter seines Vertreters. Bei nächster Gelegenheit ließ er ihn in Cesena eines Morgens auf dem Marktplatz in zwei Stücke hauen und mit einem Stück Holz und einem blutigen Messer an der Seite ausstellen. Dieses furchtbare Schauspiel erfüllte die Einwohner mit Genugtuung und machte gleichzeitig tiefen Eindruck auf sie.
So kann es enden, wenn man dem Vertreter mit dem bösartigen Charakter Herr werden will. Führung bei Machiavelli. Zurück in die Gegenwart, zurück zu den Führungsproblemen, mit denen die politischen Parteien aktuell zu kämpfen haben. 60% der Menschen sehnen sich nach einer Führungsfigur in der Politik und sie haben das Gefühl, dass viel zu viele Kompromisse eingegangen werden. Ein schwieriges Ergebnis für eine Demokratie, aber so ist es herausgekommen im ARD-Deutschland-Trend. Dort sprachen sich auch 42% dafür aus, dass sie Friedrich Merz zutrauen, Kanzler zu werden. Die Frage steht jetzt kurz vor dem CDU-Parteitag in Leipzig im Raum. Wird Friedrich Merz dort nochmal angreifen? Kritik üben kann er gut.
Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht die Einzige, die hier im Mittelpunkt der Kritik zu stehen hat, sondern es gibt auch andere. Und das gesamte Erscheinungsbild der deutschen Bundesregierung ist einfach grottenschlecht.
Worte, die bei der CDU wie ein Blitz einschlugen. Friedrich Merz, der Rebell, der seine Partei aufmischen will. Ein Image, das Merz wohl gefallen wird. Dass der einstige Fraktionsvorsitzende der CDU sich gerne zum Rebellen stilisiert, ist eigentlich nichts Neues. In einem Interview Anfang der 2000er Jahre erzählte der Sauerländer von seiner aufmüpfigen Jugend. Antiautoritär sei er gewesen, immer gegen Lehrer und Elternhaus. Mit einem frisierten Weltkriegsmotorrad sei er durch seine beschauliche Heimatstadt Brilon gerast und das sogar ohne Nummernschild. Der Polizei konnte er dabei nur um Haaresbreite entkommen. In der Schule saß er in der letzten Reihe und spielte mit seinen Freunden während des Unterrichts Doppelkopf, stets mit dem Rücken zum Lehrer gewandt. Viel Bier und Schnaps habe er damals getrunken, seine Haare schulterlang getragen und dazu auch noch E-Gitarre gespielt. Das soll also wirklich Friedrich Merz gewesen sein, ein Rebell? Nicht ganz, eher ein pubertierender Jugendlicher, der immer das letzte Wort haben wollte. Das sagt zumindest einer seiner Klassenkameraden. Auch das Motorradabenteuer sei etwas überzogen. Nur einmal, erinnert sich sein Freund, seien sie mit einem alten Moped über die Felder gefahren. Für die Merzsche Miene finden sich auch keine Belege. Mit 17 war es mit der Rebellion eh vorbei. Merz trat der Jungen Union bei, studierte Jura und arbeitete als Anwalt. 1989 ging es in die Politik, zunächst als Abgeordneter des Europäischen Parlaments. 1994 wechselte er in den Bundestag. Er gilt als wertkonservativ. Im Jahr 2000, damals Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag, forderte er eine Debatte über die deutsche Leitkultur.
Es geht im Wesentlichen darum, dass die hier in Deutschland lebenden Ausländer auch bereit sind, sich einer deutschen Leitkultur anzuschließen und bereit sind, auch einen eigenen Integrationsbeitrag zu leisten.
Dann verliert die CDU erneut die Bundestagswahl und Merz seinen Posten als Fraktionsvorsitzender, und zwar an Angela Merkel. Eine Niederlage, die sein Verhältnis zur Bundeskanzlerin für immer negativ belasten sollte. In Erinnerung bleibt Merz' Forderung nach einem vereinfachten Steuersystem. Die Steuererklärung soll auf einen Bierdeckel passen. Doch auch die Bierdeckelreform scheitert und kurz darauf auch Friedrich Merz. 2004 verzichtet er auf seinen Posten als Fraktionsvize. 5 Jahre später zieht er sich aus der Politik zurück, geht in die Wirtschaft. Seit 2016 leitet er als Aufsichtsrat die deutsche Sparte des weltgrößten Vermögensverwalters BlackRock. Zählt sich selbst zum gehobenen Mittelstand, trotz Millionengehalts und 2er Privatjets. Im Sommer 2018 ist er plötzlich wieder da und fordert, dass die CDU ihr konservatives Profil schärft. Kurz darauf stellt er sich als Kandidat für den Parteivorsitz auf, verliert knapp gegen Annegret Kramp-Karrenbauer und kehrt als Cheflobbyist zu BlackRock zurück. Doch aus der Politik will sich der Sauerländer nun nicht mehr heraushalten. Das zeigt auch sein jüngster Frontalangriff auf die Bundeskanzlerin.
Wir sind in einer ganz schwierigen Situation. Das hängt nach meinem Eindruck aber vor allem damit zusammen, dass sich seit Jahren über dieses Land wie ein Nebelteppich die Untätigkeit und die mangelnde Führung durch die Bundeskanzlerin legt. Das kann so nicht weitergehen.
Innerhalb der CDU ist Merz inzwischen tatsächlich der Rebell, für den er sich in seiner Schulzeit schon gehalten hat. Ob diese Strategie wirklich aufgehen wird, wird sich auf dem nächsten CDU-Parteitag in Leipzig Ende dieser Woche zeigen. Auf dem Landestag der Jungen Union in Baden-Württemberg am vergangenen Wochenende wurde Merz bereits als Popstar gefeiert. Jubelchöre und Kanzlerrufe schallten durch den Raum.
Daniel Donat über Friedrich Merz, der wieder ganz vorne mitmischen will in der Politik. Was die SPD gerade vorführt, die Dauerbeschäftigung mit sich selbst, das will die CDU ja eigentlich nicht nachmachen. Aber mit der neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ist noch keine Ruhe eingekehrt. Sie konnte sich zwar bei der Wahl um den Parteivorsitz gegen Spahn und Merz durchsetzen, aber wenn es um die Kanzlerkandidatur geht, da bringen sich die Herren wieder ins Spiel oder werden ins Spiel gebracht. Wir haben ja gerade gehört, dass die Junge Union Merz als Kanzlerkandidatur Kandidaten haben will. Und eben dieser Merz hat der CDU ja auch attestiert, dass ihr Auftritt und der Auftritt der Bundesregierung insgesamt grottenschlecht sei. Und dass er glaubt, dass er alles besser machen würde, muss nicht extra erwähnt werden. Christoph Schwennecke ist Chefredakteur bei Cicero. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend, Frau Renk.
Steht die CDU da auch vor einer Urwahl, wenn es um Merzens Kanzlerkandidatur geht?
Also die Junge Union strebt das ja an, hat plötzlich ihr Herz für die Basisdemokratie entdeckt. Das aber nur, weil es die einzige Möglichkeit ist, ihren Wunschkandidaten Friedrich Merz da ins Rennen zu bringen. Wenn es keine Urwahl gibt, hat er die schlechtesten Karten unter den Aspiranten. Also ist die Motivation, hier jetzt der Urwahl das Wort zu reden, eine ganz utilitaristische. Sie wollen einfach ihren Lieblingskandidaten auf die Art und Weise wieder ins Spiel bringen. Dazu muss man ja wissen und sagen, dass er sich letztes Jahr aktiv selber aus dem Spiel gebracht hat. Ich war selber dabei bei dem Parteitag in Hamburg, wo ja Spahn, AKK und er um den Parteivorsitz einen Wettbewerb ausgetragen haben. Und er hat da, um mal seine Worte zu benutzen, mit einer grottenschlechten Rede sich selbst um jede Chance gebracht.
Da hat sich ja AKK durchgesetzt, ist nun Parteivorsitzende. Aber wie konnte es denn passieren, dass ihr so schnell die Fälle wieder davonschwimmen?
Weil sie in ein Interregnum geraten ist. Angela Merkel hat selber mal zu Recht gesagt, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand gehören. Sie hat mal bei einer Buchvorstellung, als eine Autobiografie oder eine Biografie über Gerhard Schröder vorgestellt wurde, in dessen Beisein gesagt, sein größter Fehler sei gewesen, eines Tages den Parteivorsitz aus der Hand gegeben zu haben. Sie hat es aus dem gleichen Grund gemacht, wie Schröder seinerzeit auch, nämlich aus einer partiellen Schwäche heraus. Es ging gar nicht anders nach der Hessenwahl, das muss ich Ihnen nicht sagen. Sie wissen das mindestens so gut wie ich. Hat es also getan und hat ihre Wunschkandidatin letztlich dann auch durchbekommen, eben auch durch den schlechten Auftritt von Friedrich Merz in Hamburg. Aber Frau Kramp-Karrenbauer hatte nie die Möglichkeit, sich wirklich Beinfreiheit zu verschaffen. Auch deshalb nicht, weil Frau Merkel ihr nicht wirklich Unterstützung gegeben hat. Sie hat sie ziemlich alleine agieren lassen. Auch deshalb glaube ich, weil Frau Kramp-Karrenbauer im Versuch, sich zu emanzipieren, da teilweise ja auch Dinge gemacht hat, die Frau Merkel nicht passen können. Also zum Beispiel ihre Flüchtlingspolitik innerhalb der CDU zur Diskussion und Disposition gestellt, sodass da ein relativ kühles Verhältnis jetzt eingetreten ist zwischen den beiden und Frau Kramp-Karrenbauer eben nicht eine starke Parteichefin sein kann, solange die eigentliche Chefin immer noch diejenige ist, die im Kanzleramt sitzt.
Aber die beiden Frauen behaupten ja, dass dieses Verhältnis doch sehr eng sei. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass Angela Merkel eigentlich nichts tut. Also sie hält sich extrem zurück.
Ja, also sie hält sich im Moment in fast jeder Hinsicht extrem zurück, außer im Genuss der letzten Monate der Kanzlerschaft, die auch so angenehm sind wie keine Zeit zuvor, weil sie es relativ angenehm ausgleiten lassen kann. Sie hat das ganze Parteigedöns, um mal Gerhard Schröder zu zitieren, vom Bein. Damit kann sich jetzt Frau Kramp-Karrenbauer rumschlagen. Und die schlechten Wahlergebnisse der letzten Landtagswahlen und auch der Europawahl werden alle schon Frau Kramp-Karrenbauer ins Lastenheft geschrieben. Die Wahrheit ist natürlich, dass für die schlechten Wahlergebnisse zuallererst, und da hat Friedrich Merz recht, das Erscheinungsbild und natürlich auch das Handeln der Regierung und damit auch der Bundeskanzlerin verantwortlich ist. Also da ist Frau Kramp-Karrenbauer so ein bisschen die Buhfrau für das, was jemand anderes, in dem Fall die Kanzlerin, zu verantworten hat.
Das Ergebnis kennen wir alle. Der Volkspartei läuft das Volk weg. Die Zeiten von absoluten Mehrheiten sind ja sowieso viel schwieriger geworden. Die Parteienlandschaft ist zerklüftet. Und dennoch sehnt sich ja eine Mehrheit nach einer Führungsfigur. Gleichzeitig wird aber auch erwartet, dass man die inhaltlichen Debatten in den Vordergrund stellt. Wie kriegt man das zusammen?
Es gibt ein paar Beispiele in Europa, die zeigen, dass nicht zwangsläufig das Ende der Volksparteien erreicht ist. Natürlich ist es fragmentierter geworden und auch schwerer geworden für absolute Mehrheiten sowieso. Da wird auch die CSU nicht so ohne weiteres wieder hinkommen oder wahrscheinlich gar nicht so wieder hinkommen. Aber wenn Sie nach Österreich schauen, da hat es Sebastian Kurz geschafft, mit einer ziemlich klaren Positionierung der ÖVP wieder zu relativer Stärke zu kommen. Und was die Sozialdemokraten anlangt, gibt es auch Beispiele. Dänemark ist eines davon, wo Frau Frederiksen das Gleiche für die Sozialdemokratie geschafft hat. Also es ist kein Automatismus.
Aber da sind wir wieder bei den Führungspersönlichkeiten.
Nicht nur. Es geht auch um klare politische Positionierungen. Bei beiden, die ich jetzt genannt habe, auch wenn sie unterschiedlichen Parteien angehören, spielte die Migration eine große Rolle. Da hat aber natürlich die Sozialdemokratin, die Dänin, eine schwere Bergauf-Diskussion zu führen gehabt als der ÖVP-Mann Sebastian Kurz. Also es gibt schon auch durch inhaltliche neue Positionierungen wieder neue Chancen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, die Große Koalition als Dauerzustand ist letztlich erstens nicht gut für unsere Demokratie, für den Pluralismus unserer Demokratie, für das Kräftespiel von Regierung und einer starken Opposition. Und zweitens ist es auch nicht gut für die beiden großen Volksparteien, weil sie immer gut davon gelebt haben, im Wettbewerb zu stehen, im Zweifel auch zu wissen, wenn der andere dran ist, geht das Land auch nicht unter. Aber besser ist, wenn wir dran sind. Das ist so die Grundkonstellation jahrzehntelang gewesen. Und die Große Koalition als Dauerzustand oder als sehr, sehr langer Zustand hebt diesen Dualismus auf.
Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass der Parteitag in Leipzig, der ja jetzt Ende der Woche beginnt, die Personaldebatten in den Vordergrund stellen wird und nicht das Inhaltliche?
Ja, also Parteitagsregie hat immer großen Einfluss und man kann mit einer guten Parteitagsregie auch viel unterdrücken. Die Erfahrung zeigt aber, dass es sich dann an irgendeiner Stelle doch Bahn brechen kann. Das letzte Beispiel war, als Jens Spahn den Anti-Doppelpass-Beschluss gegen den Willen der Obrigkeit durchgesetzt hat. Und jetzt werden wahrscheinlich alle darauf schauen, wie agiert Friedrich Merz? Wird er seine quasi Antrittsrede oder Bewerbungsrede dort halten? Vielleicht bricht sich an ganz anderer, unerwarteter Stelle dann der Widerstand und auch der Frust vieler Bahn, denn der ist schon sehr groß, vor allem bei den Wahlkämpfern der letzten Landtagswahlen. Mike Moring war das letzte Opfer der Bundes-CDU. Also da kann an der einen oder anderen Stelle schon was aufbrechen, aber nochmal, Parteitagsregie kann viel unterdrücken.
Aber so selten sind ja Parteitage so spannend wie jetzt im Moment. Christoph Schwennicke,
das stimmt.
Chefredakteur von Cicero, ich danke Ihnen. Um erfolgreich Politik zu betreiben, so sagt Machiavelli, muss man eine Kunst beherrschen, nämlich die Kunst, den richtigen Schein zu erzeugen.
Diejenigen, welche durch ihre persönliche Tüchtigkeit Staatsführer werden, erwerben ihre Herrschaft unter Schwierigkeiten, doch sie behalten sie mit Leichtigkeit. Die Schwierigkeiten, die sie bei der Erwerbung ihrer Herrschaft haben, kommen zum Teil von den neuen Gesetzen und Gewohnheiten, die sie einführen müssen, um den Staat zu gründen und ihre persönliche Sicherheit zu festigen. Man muss sich nämlich darüber im Klaren sein, dass es kein schwierigeres Wagnis, keinen zweifelhafteren Erfolg und keinen gefährlicheren Versuch gibt, als sich zum Leiter eines Staats aufzuwerfen und eine neue Ordnung einzuführen. Denn jeder Neuerer hat alle die zu Feinden, die von der alten Ordnung Vorteile hatten. Und er hat an denen nur laue Verteidiger, die sich von der neuen Ordnung Vorteile erhoffen. Diese Lauheit kommt zum Teil von der Furcht vor den Gegnern, die die Gesetze zu ihren Gunsten nutzen können, teils von dem Misstrauen der Menschen, die wirkliches Zutrauen zu den neuen Verhältnissen erst haben, wenn sie von deren Dauerhaftigkeit durch Erfahrung überzeugt worden sind. Daher kommt es, dass die Feinde der neuen Ordnung diese bei jeder Gelegenheit mit aller Leidenschaft angreifen und die anderen sie nur schwach verteidigen, sodass der neue Herrscher zusammen mit diesen in Gefahr gerät. Will man diesen Punkt gründlich behandeln, so muss man untersuchen, ob solche Neuerer aus eigener Kraft bestehen können oder ob sie von anderen abhängen. Das heißt, ob sie zur Durchführung ihrer Unternehmung Hilfe erbitten müssen oder ob sie dazu aus eigener Kraft fähig sind. Im ersten Fall fahren sie immer schlecht und erreichen nichts. Doch wenn sie eigene Truppen haben und Zwang ausüben können, gefährden sie sich nur selten. Daher kommt es, dass alle bewaffneten Propheten gesiegt haben, die Unbewaffneten zugrunde gegangen sind. Zu allem, was ich angeführt habe, kommt noch der Wankelmut der Menge. Es ist leicht, sie zu einer Sache zu überreden, aber schwer, sie bei der Stange zu halten. Darum ist es gut, darauf eingerichtet zu sein, dass man sie, wenn sie nicht mehr glauben, dazu zwingen kann.
Mir nach, ich folge. Wie führt man eine Partei? HR2 Kultur der Tag. Wie hat unsere Demokratie funktioniert seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs? Welche Persönlichkeiten sind mit welchem Führungsstil an die Macht gekommen? Woran erinnert man sich heute? Thorsten Schweinhardt mit einem Überblick von Adenauer bis Merkel.
Demokratie ist ja schön und gut, solange das gemacht wird, was ich sage. So ähnlich könnte man den Führungsstil von Konrad Adenauer zusammenfassen, dem ersten deutschen Bundeskanzler. Die große Frage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hieß: Wie kann es in Deutschland politisch weitergehen? Mit Führung, aber ohne Führer. Die Position des Bundeskanzlers war noch völlig neu. Adenauer selbst musste sie definieren und ausformen. Er gab diesem neuen Amt vor allem seine Autorität. Er etablierte, gerne auch mal über den kurzen Dienstweg, die CDU als unangefochtene Führungspartei. Adenauer thronte an der Spitze, der Mann der einsamen Entschlüsse. Unerschütterlich und altväterlich sagte er, wo es lang ging. Richtung Westen, hin zu Wirtschaftswunder und Wiederbewaffnung. Demokratie, aber mit klarer Ansage von oben. Auf den Kanzler kommt es an. Mit diesem Slogan zog 1969 noch Kurt Georg Kiesinger in den Wahlkampf. Den verlor er allerdings gegen Willy Brandt, der stattdessen mehr Demokratie wagen wollte. Das klang nicht mehr nach einsamen Entscheidungen, vielmehr nach Dialogbereitschaft und Transparenz. Brandt steht für die charismatische Führungsfigur, der man begeistert folgt, weil sie Hoffnung auf Veränderung macht. Brandts Nachfolger Helmut Schmidt dagegen verkörperte den Führungsstil des nüchternen Pragmatikers. Ein effizienter Krisenmanager in krisengeschüttelten Zeiten. Interessanterweise entwickelte dieses Bild seine Strahlkraft erst etwas später. Während seiner Kanzlerschaft galt Schmidt eher als umstritten, als jemand, der immer wieder Konflikte ausfechten musste und an dessen Führungsposition permanent gesägt wurde. An Helmut Kohls Führung sägte so schnell keiner, das war klar. Kohl galt als ein Meister des Machterhalts, sprach von sich als einem Diener seiner Partei, während er ihr gleichzeitig seinen unbedingten Willen aufzwang. Gerhard Schröder dagegen verband in seinem Führungsstil Kumpelhaftigkeit mit knallharter Autorität. Zudem nutzte Schröder wie kein Kanzler vor ihm die Medien, um seine Führungsrolle zu festigen. Und was ist mit Angela Merkel? Viele werfen ihr vor, sie würde gar nicht führen, sondern nur moderieren. Den Ausgleich suchen, Konflikte vermeiden, Gegner geräuschlos ins Abseits manövrieren. Aber auch damit hätte Merkel einen neuen, ganz persönlichen Führungsstil ins Bundeskanzleramt eingebracht.
Sehr unterschiedlich, die Führungsstile. Dr. Georg Eckert ist Privatdozent für Neuere Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal und sein jüngstes Buch ist gerade erschienen, Politische Führung, eine Einführung. Schönen guten Abend, Herr Dr. Eckert.
Guten Abend, Frau Rink.
Das Buch liegt vor, jeder und jede Vorsitzende kann es sich kaufen. Wenn also die aktuellen Parteivorsitzenden und solche, die es werden wollen, da reinschauen, was können die lernen?
Die können zunächst mal lernen, dass das ganz situativ ist. Und das kann man an den letzten Jahren sehr schön sehen, welche Führung gewünscht ist oder auch nicht. Wenn Sie die SPD-Vorsitzenden der letzten Jahre angucken, seit Gerhard Schröder, also Schröder selbst, Matthias Platze, Kurt Beck, Frank-Walter Steinmeier, Müntefering, Gabriel Schulz, zuletzt Andrea Nahles, das sind alles ganz unterschiedliche Typen. Und keiner von ihnen hat es qua seines Typus geschafft, diese Partei langfristig zu führen. Es kommt vielmehr darauf an, so eine Umgebung zu schaffen, in der man einen Einzelnen tatsächlich führen lässt. Und das lehrt umgekehrt das Beispiel, gerade eben kamen Schmidt und Brandt vor. Die hatten zum Beispiel so eine Konstellation, diese legendäre Troika, wo gleich drei Führungsakteure ganz unterschiedliche Bedürfnisse befriedigten und in der Lage waren, in allen Situationen mit unterschiedlichen Stimmen ganz unterschiedliche Adressaten zu erreichen. Und insofern ist Führung dort, wo sie klappt, immer so eine Art Gesamtkunstwerk und nicht von den Charaktereigenschaften eines Einzelnen allein abhängig.
Also einer allein ist eher auf verlorenem Posten. Hat sich denn aber auch die Anforderung an den Führungsstil sehr gewandelt in den letzten Jahrzehnten?
Einerseits haben sich die Anforderungen gewandelt, andererseits haben sich die Erwartungen gewandelt. Führungspersönlichkeiten heute bekommen in ihren Ämtern viel weniger Zeit, sich zu bewähren. Diese ganz kurzen Amtszeiten, die wir da sehen, in denen kann man so große Organisationen, wie es große Volksparteien mittlerweile geworden sind, eigentlich kaum auf die Linie bringen, auf die man sie gerne hätte. Und auf Linie bringen heißt nicht so sehr von oben nach unten durchregieren, sondern gemeinsame Visionen zu entfalten, von denen alle Anhänger sagen, jawohl, in diese Richtung wollen wir mitgehen. Denn Führung läuft ja nicht nur von oben nach unten, sondern die wird letzten Endes von unten akzeptiert oder eben auch nicht.
Wie Sie sagen, es ist eine Art Teamwork. Aber was sind denn so zwingend die Zutaten für eine gute Führungssituation? Braucht es Entschlossenheit, Integrationskraft, so eine Art Charisma auch?
Sie brauchen zunächst mal eine Organisation, die es schafft, unterschiedliche Wahrnehmungen zusammenzubringen. Wenn Sie Helmut Kohl angucken, der hat das in seinen jüngeren Jahren sehr gut geschafft, sich zur Kompensation für sein eher biederes Image politische Schwergewichte mit Leuchtkraft ins Haus zu holen. Denken Sie an Kurt Biedenkopf, denken Sie an Heiner Geißler. Also es braucht solche Konstellationen. Es braucht ganz sicher so ein gewisses Maß an Zuversicht, das da ausgestrahlt wird. Und das erklärt so ein bisschen die momentane Stärke der Grünen, die es geschafft haben, obwohl sie ganz, ganz viele Führungsakteure haben. Also eine Doppelspitze in der Partei und dann wieder eine andere Doppelspitze in der Fraktion, die es geschafft haben, da so eine Art Gemeinsamkeit erkennen zu lassen und vor allem Vertrauen auszustrahlen. Und das ist gerade in den zwei Zeitläufen, in denen wir sind, wo die Welt voller Unsicherheiten steckt, ganz, ganz wichtig. Und das schaffen im Moment die vor allem die SPD und die CDU nicht mehr zu signalisieren. Wir sehen die Probleme, aber wir sehen auch die Chancen und ihr könnt uns diese wichtigen Aufgaben anvertrauen.
Ja, das haben wir ja gehört bei den Grünen. Da wird jetzt gewittert, dass Macht eine mögliche Option ist und das schweißt zusammen. Und umgekehrt ist es eben bei der SPD und auch bei der CDU, die ja eher im Niedergang sind, da merkt man schon, die Partei hält da nicht mehr so recht zusammen. Was macht man da als Führungspersönlichkeit, wenn das Team nicht stimmt? Hat man da überhaupt eine Chance?
Sie können sich natürlich weder die Wähler wählen, die Sie gerne hätten, noch die Mitarbeiter. Bis zu einem gewissen Grad können Sie vielleicht Ihre engsten Mitarbeiter in der Partei austauschen. Aber ansonsten sind Sie auf Zustimmung angewiesen. Und was Sie für Zustimmung brauchen, das ist ganz sicher auch eine inhaltliche Vision, bei der viele mitgehen. Wenn Sie Führung machen, dann machen Sie ein Angebot. Und dieses Angebot, das muss attraktiv sein. Und das liegt teilweise in der Person begründet, desjenigen, der dieses Angebot ausstrahlt. Aber es liegt eben auch darin begründet, dass am Ende auch die Wähler sagen, Person und Programm passen zueinander. Und insofern bedeutet die Entscheidung für eine bestimmte Führungspersönlichkeit ja auch ganz stark eine politische Richtungsentscheidung. Und da ist es natürlich bei den beiden großen bisherigen Volksparteien so, dass die sehr stark ausgezehrt wirken, programmatisch ausgezehrt wirken nach sehr langer gemeinsamer Regierungszeit. Und man sieht es ja im Moment dann an der SPD-Urwahl der Vorsitzenden, dass genau so eine starke inhaltliche Komponente da reinkommt. Bloß muss man dann, wenn einmal eben so eine inhaltliche Präferenz auch in der Wahl eines bestimmten Führungsduos oder Führungsakteurs getroffen ist, dann muss man da einfach mal dabei bleiben und darf nicht versuchen, diese Wahl alle 4 Wochen wieder in Frage zu stellen. Dann klappt es ganz sicher nicht.
Wir hatten jetzt lange eine Kanzlerin, Parteivorsitzende sind auch inzwischen ein gewohntes Bild. Hat sich das schon ausgewirkt? Gibt es gleiches Zutrauen in Männlein und Weiblein oder spielt das Geschlecht bei Führungspersönlichkeiten noch eine Rolle?
Es kommt sicher darauf an, über welches Männlein und über welches Weiblein wir dabei reden. Was man sicher nicht ausschließen kann, ist, dass es da bestimmte Erwartungshaltungen gibt, die wir uns über Jahrhunderte antrainiert haben und die noch tief in uns drin stecken. Bloß, wenn man mal auf die Praxis guckt, dann hat Frau Merkel mit ihrer Art und Weise innerparteiliche Rivalen sozusagen auf eher kalte Art abzuservieren, viel mehr erreicht als Gerhard Schröder mit hitzigem Basta, wenn Sie den Führungsstil etwa von Ursula von der Leyen angucken, dann würde man eigentlich auch nicht sagen, das sei in irgendeiner Weise besonders weiblich. Man kann nur sagen, es ist in beiden Fällen, bei beiden Beispielen vergleichsweise effektiv und kommt an. Oder denken Sie an die legendäre Maggie Thatcher. Die Handtasche ist zwar ein weibliches Attribut, aber die Art und Weise, wie sie die geschwungen hat, die war nicht ganz so weiblich.
Dr. Georg Eckert, Privatdozent für Neuere Geschichte. Herzlichen Dank. Mir nach, ich folge. Wie führt man eine Partei? HR2 Kultur der Tag. Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten und ein Patentrezept gibt es nicht. Ob eine Parteiführung gelingt, hängt nicht nur an einer Person, haben wir gehört, sondern auch an den äußeren Bedingungen und daran, wie weit die Partei überhaupt zusammenhält. Denn nur wenn das Team, das geführt wird, auch ein gutes Team ist, kann es was werden. Sie können diese und andere Tagsendungen als Podcast herunterladen auf hr2.de oder in der ARD Audio App. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.